Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Konferenzschaltung der LEONI AG Ergebnisse des dritten Quartals 2016. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Dieter Bellet übergeben. Bitte schön.
Danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Telefonkonferenz für Medienvertreter. Heute erstmals zusammen mit meinem neuen Vorstandskollegen Karl Gadesmann. Herr Gadesmann wird sich Ihnen später selbst vorstellen. Wir berichten im Folgenden über den Verlauf der Monate Juli bis September und den neuen Monatszeitraum. Lassen Sie mich zunächst einen Überblick über die Entwicklung der LEONI-Gruppe geben, bevor ich auf die beiden Unternehmensbereiche eingehe. Herr Gadesmann wird Ihnen anschließend wesentliche Kennzahlen erläutern. Konzernweit sind wir mit dem Verlauf des operativen Geschäfts in den ersten 9 Monaten 2016 zufrieden. Es ist uns gelungen, in beiden Unternehmensbereichen ein leicht organisches Wachstum zu erzielen. Das zeigt, dass LEONI die richtigen Themen und Märkte adressiert. Veränderungen des Kupferpreises und von Wechselkursen haben dagegen negative Effekte erzeugt. Deshalb ging der Konzernumsatz im 9-Monats-Vergleich um 2% auf gut 3,3 Milliarden zurück. Hiervon entfielen knapp 1,1 Milliarden Euro auf das dritte Quartal. Das Geschäftsvolumen liegt damit im Rahmen der Prognose. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern war mit 40 Millionen Euro stark durch den Betrugsfall beeinträchtigt. Es ging deshalb im dritten Quartal auf minus 12,7 Millionen Euro zurück. Nach 9 Monaten beläuft sich das Konzern-EBIT nach 115 Millionen im Vorjahr auf aktuell 49 Millionen. Dieser Wert enthält neben der Belastung durch den Betrugsfall auch geplante Aufwendungen für Restrukturierung von 23,5 Millionen Euro. Klammern wir diese beiden Sonderfaktoren aus, so sieht man, rein operativ liegt die Ergebnisentwicklung bis September in beiden Unternehmensbereichen voll im Plan. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern hat sich nach 9 Monaten auf 125,6 Millionen Euro leicht verbessert. Betrachtet man das dritte Quartal isoliert, so ist der Wert im dritten Quartal auf 34,8 Millionen im Vergleich zum Vorjahr von 32,2 Millionen Euro gestiegen. Kommen wir nun zu den beiden Unternehmensbereichen. Ich beginne mit Wiring Systems. Der Bereich konnte seinen Außenumsatz nach 9 Monaten um 1% auf rund 2 Milliarden Euro steigern. Auf das dritte Quartal entfielen davon 638 Millionen Euro, annähernd so viel wie im Vorjahr. Im gesamten Berichtszeitraum hat die gute Nachfrage zu einem organischen Wachstum von knapp 4% geführt. Ausweiten konnten wir vor allem unser Geschäft mit europäischen und asiatischen Automobilherstellern. Auch die Umsätze mit der internationalen Zulieferindustrie und im Bereich der Elektromobilität entwickelten sich gut. Der Markt im Elektro- und Hybridfahrzeugbereichen ist nach wie vor vergleichsweise klein, er zeigt aber interessante Wachstumsraten. Und LEONI ist bei vielversprechenden Projekten als Partner der Hersteller an Bord. Das Segment EBIT hat sich erwartungsgemäß im Vorjahresvergleich deutlich verringert. Es beläuft sich nach 9 Monaten auf 26,6 nach 58,7 Millionen Euro im Jahr 2015. Das liegt im Wesentlichen um Restrukturierungsaufwendungen bereinigte EBIT liegt bei 60,8 Millionen Euro. Wie Sie wissen, streichen wir im Zuge der Restrukturierung rund 1.100 Stellen im indirekten Bereich. Dieser Abbau wird sich ins Jahr 2017 erstrecken. Wir rechnen weiterhin bei den Kosten mit einer jährlichen Nettoeinsparung und damit mit einem nachhaltigen EBIT-Effekt von rund 20 Millionen Euro. Zu unserer Marktstellung im dritten Quartal hat uns die internationale Fahrzeugindustrie verschiedene Neu- und Folgeaufträge erteilt. Insgesamt beläuft sich der Auftragsbestand im Unternehmensbereich Wiring Systems über die nächsten 5 Jahre auf mittlerweile mehr als 14 Milliarden Euro. Ein strategisch besonders wichtiger Schritt ist uns in China gelungen. Dort haben wir im September 51% des lokalen Bordnetzherstellers Wuhan Hengtong Automotive erworben. Das Unternehmen wird im kommenden Jahr einen mittleren zweistelligen Millionenumsatz erzielen. In den nächsten 3 bis 4 Jahren erwarten wir mindestens eine Verdopplung der Erlöse. Die Perspektive ist vielversprechend, denn unser erster Kunde ist DPCA, das Joint Venture von Dongfeng und dem französischen Hersteller PSA. Auch wenn Dongfeng hierzulande noch keine bekannte Marke darstellt, Der Konzern ist der zweitgrößte Automobilproduzent in China. Schauen wir nun auf das Segment Wire Cable Solutions. In diesem Unternehmensbereich hat sich der positive operative Geschäftsverlauf auch im dritten Quartal fortgesetzt. In den ersten 9 Monaten insgesamt können wir daher ein organisches Wachstum von gut 3% verzeichnen. Hier haben sich aber Effekte aus der Währungsumrechnung und vor allem aus dem gesunkenen Kupferpreis stark negativ ausgewirkt und per Saldo einen Rückgang der Segmentumsätze verursacht. Über alle 3 Quartale ging der Wert um rund 6% von 1,39 auf 1,30 Milliarden Euro zurück. Von Juli bis September lag der Umsatz bei 433 Millionen Euro. Wir erkennen, dass wir mit unserem Angebot an Spezialkabeln für die Automobilindustrie richtig liegen. Wichtiger Indikator dafür ist, dass die gute Nachfrage nach höherwertigen Leitungen vor allem in Europa, aber auch in den USA anhält. Diese sind zum Beispiel für die Anbindung von Fahrerassistenzsystemen notwendig, die künftig immer häufiger zum Einsatz kommen und das auch schon in Fahrzeugen der Mittel- und Kompaktklasse. Damit konnten wir die schwächere Entwicklung mit Standardleitungen in China mehr als wettmachen. Leoni hat auch außerhalb des Automobilsektors operativ zugelegt. Vor allem unsere Produkte und Lösungen für Robotik und Medizintechnik haben sich gut verkauft. Beim Segmentergebnis hat sich der Trend aus dem ersten Halbjahr 2016 fortgesetzt. Die insgesamt erfreuliche operative Geschäftsentwicklung und ein höherer Anteil margenstärkerer Produkte am Umsatz haben zu einem deutlichen Plus beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern geführt. Von Januar bis September konnten wir um mehr als 11% auf 62,5 Millionen Euro zulegen. Auch die Division Wire und Cable Solutions konnte sich im dritten Quartal neue Aufträge in zukunftsweisenden Anwendungsbereichen sichern. So haben wir zum Beispiel den Zuschlag erhalten für die Hochvoltverkabelung in Elektro- und Hybridfahrzeugen, Silikonleitungen herzustellen. Diese halten nicht nur hohen Spannungen stand, sondern sind zudem besonders temperaturbeständig. Zudem hat uns ein deutscher Hersteller beauftragt, Aluminium-Batterieleitungen für verschiedene Fahrzeuge neu zu liefern. Dadurch leistet Leoni einen wichtigen Beitrag zur Gewichtseinsparung und zur Minderung des CO2-Ausstoßes. Und bei der Business Group Industrial Solutions hat ein bedeutender internationaler Elektronikhersteller faseroptische Kabel bestellt, die in Ultra-HD-Fernsehgeräten verbaut werden. Die Neuausrichtung des Unternehmensbereichs läuft planmäßig, so haben wir im dritten Quartal die Organisationsstruktur angepasst. Des Weiteren wurde intensiver geprüft, inwiefern das Portfolio der Division gestrafft werden kann. Das erste Ergebnis dürfte Ihnen bekannt sein. Wie Sie vermutlich wissen, haben wir vor knapp 2 Wochen eine kleinere Tochtergesellschaft in Bautzen verkauft, die nicht mehr zum Kerngeschäft gezählt hat. Damit möchte ich die Ausführungen zu beiden Segmenten beenden. Ich gebe damit das Wort an Herrn Gades.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Vertreter der Presse, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Telefonkonferenz. Ich freue mich, heute zum ersten Mal als Finanzvorstand von Leoni zu Ihnen zu sprechen. Bevor ich die Kennzahlen erläutere, möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, mich Ihnen kurz vorzustellen. Mein Name ist Karl Gadesmann. Ich bin seit dem 1. Oktober als Finanzvorstand bei Leoni bestellt. In unserem Vorstandsteam trage ich außerdem die Verantwortung für das Corporate Information Management. Meine berufliche Laufbahn habe ich beim Prüfungs- und Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers begonnen, bin dort zum Steuerberater, Wirtschaftsprüfer bestellt worden und habe als Partner und Global Relationship Partner für den Volkswagen-Konzern das europäische Automotive-Geschäft in der Beratungssparte leiten dürfen. Im Anschluss hatte ich eine Zwischenstation von 2 Jahren bei Volkswagen, habe dort direkt an den Konzern Finanzvorstand berichtet und war dort verantwortlich für das externe Rechnungswesen von Volkswagen und das Reporting dazu. Das beinhaltet Themen wie den Geschäftsbericht, die Hauptversammlung, Pressekonferenzen und Investorenmeetings. In 2010 wurde ich als Finanzvorstand bei der MAN Truck & Bus Gruppe in München bestellt und meine Zeit unmittelbar vor dem Wechsel zu Leoni habe ich rund 3 Jahre als Finanzvorstand im Unternehmen Drexelmeier Group verbracht. Die Drexelmeier Group ist ein eigentümergeführtes Personenunternehmen, als Automotive-Zulieferer auch bekannt in den Bereichen, einmal auch wie Leoni, Boardnetz, daneben aber auch für Interior Components, das sind Instrumententafeln, Mittelkonsolen und Türverkleidungen und die Montage dieser Komponenten. Mehr oder weniger vom ersten Tag meines Berufseinstiegs habe ich mich im Automotive-Business aufgehalten und es macht mir unverändert noch Spaß, das weiter auch zu tun. Heute bin ich sehr glücklich und froh, bei der Leoni Group als Finanzvorstand tätig zu sein. Leoni steht für eine lange und sehr erfolgreiche Geschichte als börsennotiertes Unternehmen im Bereich Draht und Kabel, aber auch im Bordnetz. Wir haben großartige Menschen bei Leoni und wir haben ein riesiges Potenzial im Bereich Elektrik, Elektronik, jeweils im Automotive, aber auch in anderen Industries. Ich freue mich darauf, Sie in Zukunft persönlich kennenzulernen und mit Ihnen einen Dialog darüber zu führen, wie Ihre Erwartungen und Ihre Sichtweise auf das Unternehmen Leoni sind. Schauen wir uns jetzt die Umsatz- und Ertragslage genauer an. Leoni konnte den Konzernumsatz im dritten Quartal 2016 und im gesamten 9-Monats-Zeitraum organisch leicht steigern. Von Januar bis September haben die Erlöse aus eigener Kraft um 116 Millionen Euro zugelegt. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 3,4%. Ausgebremst haben uns hohe negative Effekte aus Metallpreis- und Wechselkursveränderungen. Allein das Abschmelzen des Kupferwerts hat mit einem kräftigen Minus von 136 Millionen Euro zu Buche geschlagen. Dazu kamen 47 Millionen Euro aus Währungseffekten. In Summe hat das dazu geführt, dass wir mit einem Konzernumsatz von 3,3 Milliarden Euro nach 9 Monaten etwa 2% unter dem Vorjahreswert liegen. Mit Blick auf die Jahresprognose sind wir damit allerdings weiterhin gut auf Kurs, den angestrebten Wert von 4,4 Milliarden Euro auch zu erreichen. Aus regionaler Sicht zeigt sich, dass die Regionen EMEA, also Europa, Mittlerer Osten, Afrika, im Jahr 2016 das Rückgrat des Konzerns darstellt. Hier ist der Umsatz in den ersten drei Quartalen um gut 5% auf 2,3 Milliarden Euro angestiegen. Dagegen hat sich das Geschäftsvolumen in Amerika um knapp 8% auf 523 Millionen Euro reduziert. In Asien hat vor allem der Wegfall des Geschäftsvolumens unserer Tochtergesellschaft in Langfang, die wir in ein Joint Venture eingebracht haben, zu einem Umsatzrückgang von etwa 23% auf 477 Millionen Euro geführt. Auch Wechselkurseffekte und anstehende Modellwechsel haben sich in der Berichtsperiode negativ ausgewirkt. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern, dem sogenannten EBIT, haben sich für die ersten drei Quartale insgesamt 49,2 Millionen Euro ergeben. Dass dieser Wert deutlich unter dem Vorjahresniveau von 115,3 Millionen Euro liegt, hat zwei wesentliche Gründe. Erstens mussten wir die Belastung aus dem Betrugsfall in Höhe von ca. 40 Millionen Euro vollständig im dritten Quartal verbuchen. Deshalb ist in diesem Zeitraum ein EBIT von minus 12,7 Millionen Euro angefallen. Zum aktuellen Stand der Aufklärung werde ich Ihnen gleich noch berichten. Zweitens haben die Aufwendungen für Restrukturierung das 9-Monats-Ergebnis mit 23,5 Millionen Euro belastet. Im Vorjahr waren im Vergleichszeitraum nur 1,5 Millionen Euro zu verzeichnen. Insgesamt hat sich der Saldo aus den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen von 1,8 Millionen Euro im Jahr 2015 auf aktuell minus 54,8 Millionen Euro reduziert. Sehen wir uns nun die rein operative Ergebnisentwicklung an. Hier ist klar zu erkennen, dass sich Leoni im Rahmen der Erwartungen bewegt. Bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen, die Belastung aus dem Betrugsfall und weitere nicht operative Faktoren ist das Ergebnis leicht gestiegen. Es nahm von Januar bis September auf 125,6 Millionen Euro zu, nach 124,7 Millionen Euro im Vorjahr. Im dritten Quartal beläuft sich das bereinigte EBIT auf 34,8 Millionen Euro. Das durch die Sonderfaktoren geschmälerte Ergebnis hat dazu geführt, dass sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in den ersten 9 Monaten auf minus 10,2 Millionen Euro verringerte. Der Free Cashflow beläuft sich auf minus 162,0 Millionen Euro nach minus 115,4 Millionen Euro im Vorjahr. Wie Sie wissen, schafft Leoni insbesondere im Bordnetzbereich zusätzliche Fertigungskapazitäten, lange bevor daraus mehr Umsatz generiert wird. In den ersten 9 Monaten 2016 haben wir konzernweit 138,9 Millionen Euro investiert. Das waren rund 14% weniger als im Vorjahreszeitraum. Ein Beispiel möchte ich nennen. In Indien hat die Vorbereitung einer Strahlenvernetzungsanlage begonnen, die im ersten Halbjahr 2017 installiert wird. Wir werden damit in der Lage sein, für den dortigen Markt vor Ort qualitativ hochwertige Leitungen herzustellen, die besondere Eigenschaften besitzen. Sie sind zum Beispiel besonders temperaturbeständig und abriebfest und bieten deshalb unseren Kunden der Solarindustrie oder der Schienenverkehrstechnik einen großen Nutzen. Auf Jahressicht werden wir, wie angekündigt, rund 230 Millionen Euro investieren. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir die geplanten Ausgaben für neue Kapazitäten nicht drosseln. Auch nicht infolge des Mittelabflusses durch den Betrugsfall. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend schildern, wie die Aufarbeitung des kriminellen Vorgangs vorankommt. Wie berichtet, haben wir unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Vorfalls im August mit der Aufklärung begonnen und die Behörden eingeschaltet. Die internen Untersuchungen sind schon recht weit fortgeschritten. Allerdings können wir wegen der anhaltenden polizeilichen und staatsanwaltlichen Ermittlungen weiterhin keine Details zum Hergang des Vorfalls nennen. Zudem hat Leoni bislang noch nicht Einsicht in alle Akten der ausländischen Behörden erhalten. Wir überprüfen unseren Anspruch auf Schadensersatzleistungen und haben dazu gerichtliche und außergerichtliche Schritte eingeleitet. Selbstverständlich arbeiten wir auch weiterhin mit Nachdruck daran, Ersatzansprüche aus Versicherungen geltend zu machen. Allerdings ist dabei im Jahr 2016 nicht mit einer finalen Klärung zu rechnen. Nicht zuletzt deswegen wurde das dritte Quartal entsprechend belastet. Mit Hinblick auf die Zukunft spielt die Vorbeugung eine wichtige Rolle. Daher haben wir unsere Kontrollmaßnahmen, insbesondere mit Blick auf Finanztransaktionen, kurzfristig verstärkt. Leoni hat außerdem ein Projekt angestoßen, um alle relevanten internen Prozesse, Regelungen und Kontrollmechanismen zu überprüfen. Die Ergebnisse dieses Projektes werden künftig im Tagesgeschäft umgesetzt. Seien Sie versichert, dass Leoni schon vorher präventiv tätig war. So hatten wir in der Vergangenheit diverse prozessuale Vorkehrungen getroffen. Außerdem hatten wir interne Prozesse und Kontrollmechanismen regelmäßig sowohl in eigenen als auch in externen Audits überprüft und zertifizieren lassen. Eine Erkenntnis ist gewiss. Operativ wird der aus dem Betrug entstandene finanzielle Schaden das Geschäft unseres Konzerns nicht im geringsten beeinflussen. Wir entwickeln uns diesbezüglich plangemäß. Dazu gehört auch die Durchführung der vorgesehenen Investitionen in das weitere Wachstum. Ich gebe damit das Wort zurück an Herrn Billet.
Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, Leoni hat große Herausforderungen zu meistern. Doch Leoni hat auch positive Zukunftsperspektiven. Der umfassende Transformationsprozess des Bordnetzbereichs, die strategische Neuausrichtung der Division Wire Cable und Solutions und nicht zuletzt der solide Auftragsbestand in beiden Segmenten bilden die Basis für unsere langfristige Entwicklung. Darüber hinaus ist unser Unternehmen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen wettbewerbsfähig positioniert. Die Uni wird von maßgeblichen Trends in wichtigen Abnehmerbranchen überdurchschnittlich profitieren. Beispielhaft möchte ich die Elektromobilität nennen. Der Markt ist noch relativ jung und klein, aber sehr dynamisch. Gerade Herstellern von Kabeln und Bordnetzen bieten sich durch den steigenden Verkabelungsbedarf von Fahrzeugen mit teil- oder vollelektrischem Antrieb echte Chancen. Wer als Zulieferer nicht von Anfang an dabei ist und seine Kunden mit innovativen Lösungen unterstützt, wird weder technologische Erfahrung sammeln, noch gesetzter Partner sein, wenn die Stückzahlen wachsen. Ich kann Ihnen sagen, Leoni ist in zahlreichen Projekten als Serienlieferant tätig und für künftige Fahrzeugmodelle mit der Entwicklung von Hochvoltsystemen und Komponenten betraut. Zur Guidance: Der Konzernumsatz wird sich, wie prognostiziert, auf rund 4,4 Milliarden Euro belaufen. Das Ergebnis wird sich aus operativer Sicht ebenfalls wie erwartet entwickeln. Insofern bestätigen wir die seit September 2016 gültige EBIT-Prognose von rund 65 Millionen Euro. Hierin sind neben dem negativen Sondereffekt aus dem Betrug auch die Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 30 Millionen Euro enthalten. Bereinigt um diese Position wird sich das EBIT 2016 aus heutiger Sicht gegenüber dem Vorjahr leicht verbessern. Damit möchten wir unsere Ausführungen abschließen und dürfen Sie bitten, jetzt Ihre Fragen zu stellen.
Danke. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unser Gerät erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen nun unsere erste Frage, Janis Hack von Reuters, bitteschön.
So, guten Morgen, die Herren. Ich muss die Räuberpistole doch noch etwas beleuchten. Könnten Sie uns ein bisschen mitteilen, ob Sie inzwischen Erkenntnisse haben, wo diese Attacke herkam, wo das Geld hingeflossen ist und ob Sie überhaupt eine Chance haben, dieses Geld zurückzubekommen? Und wie hoch war das versichert? Können Sie davon ausgehen, dass Sie vielleicht nächstes Jahr den ganzen Schaden oder vielleicht nur die Hälfte davon zurückbekommen? Das würde mich mal interessieren.
Also die würde ich gern beantworten, soweit wir das zum heutigen Zeitpunkt tun können. Leoni kann insbesondere aufgrund der anhaltenden polizeilichen und staatsanwaltlichen Ermittlungen weiterhin keine Details zum Vorfall und dem Sachstand der Aufklärung nennen, die über den bisherigen Inhalt wesentlich hinausgehen. Sie müssen sich vorstellen, es wird auch in Ländern mit Auslandsbezug ermittelt. Die Einsichtnahme in die Unterlagen, ob es Vernehmungsprotokolle oder Telefonüberwachungen sind, das liegt uns so noch nicht alles vor. Insofern können wir, glaube ich, das ganze Bild zu diesem Vorfall noch nicht haben. Soweit wie wir das intern untersucht haben und aufgedeckt haben, handelt es sich nach unseren internen Suchungen um das durchaus in der Öffentlichkeit bekannte CEO-Fraud oder Fake President oder auch Chefmasche genannte Verfahren. Aber wie gesagt, das ist unser interner Ermittlungsstand an der Stelle. Zum Thema der Versicherungen, auch dort gibt es mehrere Anspruchsgrundlagen. Wir sind grundsätzlich für Themen wie Cyberkriminalität, wie Verschulden auf unterschiedlichen Ebenen auch versichert. Aber es ist heute noch deutlich zu früh, um eine realistische Einschätzung darüber abgeben zu können, in welchem Umfang hier eine Versicherung den Schaden zumindest teilweise kompensieren kann. Deswegen haben wir auch im dritten Quartal diesen Betrugsfall in seiner vollen Höhe zunächst mal ins Ergebnis genommen. Und das wird sich nach unserer Einschätzung auch im weiteren Verlauf des Jahres 2016 nicht mehr ändern. Das Geld, wo ist es hingeflossen? Ich glaube, so viel können wir sagen. Es ist ins Ausland geflossen, soweit sich der Weg des Geldes weiterverfolgen lässt. Dass wir das Geld dort zurückbekommen, ist heute höchst unwahrscheinlich, bis nahezu ausgeschlossen nach den Erfahrungen auch der Ermittlungsbehörden, die uns da begleiten. Gut, soweit zum heutigen Stand.
Nur eine kleine Nachfrage. Wo ins Ausland ist es geflossen? Österreich, Schweiz, China, Russland?
Also ein Land können wir im Einzelfall nicht nennen. Da bitte ich Sie um Nachsicht. Ist es Richtung Asien geflossen? Das dürfen wir, glaube ich, sagen, vielleicht an der Stelle.
Gut, danke.
Wir nehmen nun unsere nächste Frage. Klaus Schanke von German Press Agency, bitteschön.
Ja, Herr Willi, ich habe noch mal eine Frage. Es geht um die Frage einmal nochmal. Sie hatten gesagt, Sie überlegen auch, Sie bemühen sich, überlegen, weil Sie Schadenersatz einfordern können. Gegenüber wem? Gegenüber Mitarbeitern oder wer käme da in Frage? Die zweite Frage, die Restrukturierungskosten nochmal, mit, glaube ich, weiß nicht, was waren es, 23 oder 30, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, Millionen. Was genau investieren Sie da oder was macht das so teuer? Das hängt noch mit der Geschichte zusammen, die Sie da in Rumänien, glaube ich, erlebt hatten, wo Sie die Abläufe etwas stärker optimieren wollten, um sowas nicht wieder holen zu lassen. Oder ist das eine andere Geschichte?
Ja, Karl Gadesmann, zunächst mal zum Thema Schadensersatz. Hier ist, wie gesagt, der finale Stand der Untersuchung zunächst mal abzuwarten, bevor überhaupt eine Anspruchsgrundlage definiert werden kann. Aber Schadensersatz kann sich natürlich, das wissen Sie, denke ich, gegen die handelnden Verantwortlichen nennen. Und darüber hinaus gibt es für diese Themen im Wesentlichen auch Versicherungslösungen. Aber ganz so einfach ist es an der Stelle dann doch nicht.
Zum Thema Restrukturierung. Die 30 Millionen sind zum einen 5 Millionen für den Wire and Cable Solutions Bereich, wo es verschiedene Adjustierungen gibt, auch die eine oder andere kleinere Sonderabschreibung. Das sind 5 Millionen. Der Hauptblock betrifft den Bordnetzbereich mit 25 Millionen. Und hier sind es ganz wesentlichen die Aufwendungen, im Wesentlichen die Aufwendungen für den Personalabbau. Es sind rund 1100 Stellen geplant weltweit im indirekten Bereich, die zu reduzieren, sowohl in dem Bereich der Produktion, aber auch in den Verwaltungsbereichen, in den klassischen SG&A-Bereichen. Und da werden in der Größenordnung rund 25 Millionen in diesem Jahr anfallen und daraus wollen wir dann positive Effekte, das heißt weniger Kosten im nächsten Jahr realisieren.
Zusatzfrage vielleicht noch, von den 1100 Stellen, wie viel sind denn davon schon abgebaut?
Also definiert und besprochen und sind so rund 750 und der Rest ist noch nicht klar, aber die 750 sind schon klar und damit ist auch schon der Grundstock für die Einsparung des nächsten Jahres gelegt, die wir fest im Plan hatten.
Das sind dann schon die Kündigungen rausgesprochen bei den 750?
Oder? Ja, das ist definiert. Das sind auch in allen Fällen, auch gerade wenn wir zum Beispiel an Deutschland denken, da sprechen wir über 70 Personen rund. Da sind 70 Positionen gestrichen. Das heißt aber nicht, dass 70 mal noch zwingend freigesetzt werden, weil es an anderen Stellen Aufbauten gibt, wo diese Mitarbeiter zum Glück auch zum Teil eingesetzt werden können, sodass der konkrete Abbau durchaus geringer ist. Aber 70 Positionen sind freigeschaffen an der Stelle. Es ist insofern in Deutschland bezüglich dieser 70 Positionen alles verhandelt mit dem Betriebsrat. Wie viele Mitarbeiter jetzt tatsächlich schon weg sind, weiß ich nicht, aber es ist geregelt und zurückgestellt und definiert alles.
Ja, vielen Dank.
Bitte.
Meine Damen und Herren, als Erinnerung drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen nun unsere nächste Frage. Josef Hoffmann, Nürnberger Zeitung, bitteschön.
Ja, schönen guten Morgen. Ich hätte noch eine Frage bezüglich, die sich anschließt an die Frage von Herrn Scharnke. Sie hatten gesagt, 750 sind definiert. Das heißt aber, es werden auch im kommenden Jahr nochmal Restrukturierungskosten für den Personalabbau anfallen. Gehen Sie insgesamt davon aus, dass die Restrukturierungskosten im nächsten Jahr deutlich geringer als die 30 Millionen in diesem Jahr sein werden? Und die zweite Frage: Sie haben angedeutet, dass es im Kabelbereich Portfoliobereinigungen geben wird weiterhin. Womit müssen wir denn da rechnen?
Ja, also 750 in diesem Jahr sind gesichert, hatte ich auch angesprochen, das ist richtig. So rund weitere 300 könnten noch im nächsten Jahr anstehen im Bordnetzbereich. In Summe, das ist aber nur ein Teil der Summe, dann in Summe sowohl für den Bordnetzbereich als auch für den Bereich Wire Cable Solutions gehen wir davon aus, dass wir so maximal 10 Millionen brauchen werden in der Größenordnung. Ja, zum Thema Portfoliobereinigung bei Wire Cable Solutions. Hier werden die Geschäfte, die nicht zum Kerngeschäft zählen, aktuell überprüft. Und in einem Fall ist die Prüfung schon durchaus weit fortgeschritten, aber zwischen Prüfung und Realisierung sind in der Regel auch immer noch Welten. Das dauert auch immer noch. Wir haben uns ganz klar auf die Fahne geschrieben, das Nicht-Kerngeschäft mittelfristig zu überprüfen, entweder es deutlich zu verbessern oder dann andere Aktivitäten einzuleiten. Und ein, zwei Bereiche werden da sicherlich analysiert werden.
Darf ich da noch mal ganz kurz nachfragen zu beiden Themenkomplexen? Die maximal 10 Millionen, die Sie brauchen für den Personalabbau, Ist das jetzt insgesamt für die Gesamtmaßnahme oder das, was nächstes Jahr noch ansteht? Das war das Erste. Und das Zweite, über welche Größenordnungen reden wir da umsatzmäßig, die jetzt überprüft werden?
Also nochmal, dieses Jahr werden für beide Bereiche 30 Millionen relativ sicher aufgebraucht werden, vielleicht sind es 28, aber so grob 30 Millionen und maximal weitere 10 für beide Unternehmensbereiche, das ist es. Die Größenordnungen, das sind wie gesagt Nicht-Kerngeschäfte. Ich möchte jetzt nicht zu tief aufs Detail gehen, aber es geht so um Größenordnung 100, 120 Millionen. Das ist so die Größenordnung des einen Segmentes. Ja, diese Größenordnung, rund 120 Millionen.
Dankeschön.
Bitte.
Wir nehmen nun unsere nächste Frage. Joachim Herr von der Börsenzeitung, bitteschön.
Dankeschön. Guten Tag. Nochmal ganz kurz gefragt, Herr Bellet, also diese 10 Millionen Euro Restrukturierungskosten, die dann zusätzlich noch anfallen, das ist dann die letzte Tranche, dann ist das Thema erledigt in beiden Segmenten, oder?
Das ist für beide zusammen vollkommen richtig. Aktuell haben wir nicht mehr auf dem Radar. Wir haben auch die 10 Millionen noch nicht voll verplant, da ist ein Teil von verplant, aber auch noch ein durchaus beträchtlicher Teil offen. Das ist so die Größenordnung, die wir im Moment vermuten und sehen. Mehr steht aktuell nicht an fürs nächste
Jahr. Und die fällt dann im nächsten Jahr auf jeden Fall an, oder?
Das würde dann anfallen im nächsten Jahr, ja.
Okay. Und die Profitabilität, wenn man mal diese Sondereffekte rauslässt, haben Sie ja jetzt schon gesteigert im dritten Quartal das bereinigte EBIT um 8%. Da ist meine Frage, wird es in diesen Schritten dann weitergehen im nächsten Jahr?
Gut, über das Tempo möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist ganz klar unser Ziel und das sollte uns auch und wird uns auch gelingen, dass wir uns im nächsten Jahr, was das bereinigte Ergebnis und auch das absolute Ergebnis vor Zinsen und Steuern anbelangt, verbessern werden und auch deutlich verbessern werden. Wir werden verschiedenste Effekte haben. Zum einen den Effekt, dass wir ja den Nutzen aus den geringeren Kosten haben werden, aus den Restrukturierungen, dann zunächst mal auch weniger Restrukturierungskosten als solche haben werden. Wir werden auch zusätzliche Ergebnisbeiträge realisieren aus Deckungsbeiträgen, die aus mehr Umsatz kommen. Wir haben einen guten Auftragsbestand und rechnen ja auch mit einer vernünftigen Umsatzsteigerung, die wir im Moment auch noch nicht fixieren wollen konkret, aber daraus ergeben sich auch positive Ergebniseffekte. Das sind Dinge, die allemal deutlich helfen sollten.
Was so ganz grob, was heißt für Sie eine deutliche Verbesserung, um wie viel Prozent dann?
Na, wir wollen jetzt keinen neuen Forecast machen. Wenn wir vom bereinigten Ergebnis von 135 Millionen ausgehen, dann ist es eine gute Verbesserung, die wir uns vornehmen fürs nächste Jahr. Aber es ist sicherlich zu früh, wenn wir jetzt mit einer Zahl kommen.
Okay. Dann habe ich noch zwei kurze Nachfragen. In Ihrem Zwischenbericht, da heißt es, dass der Aus- und Umbau in Kitzing, dass da Maßnahmen zurückgestellt worden sind. Womit hängt das zusammen? Und dann noch die letzte Frage zu Ihrem Werk, dem neuen Werk, das Sie gerade in Mexiko bauen. Es gibt ja Befürchtungen, dass mit dem künftigen amerikanischen Präsidenten da insbesondere die Handelsströme zwischen Mexiko und USA gestört werden. Inwieweit würde Sie das treffen?
Ja, was den Umbau in Kitzing anbelangt, da ist zunächst mal die dritte Stufe zurückgestellt worden. Die ersten zwei Stufen sind abgeschlossen, auch sehr zur vollen Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das ist zunächst mal wieder weiteres zurückgestellt. Was das neue Werk in Mexiko anbelangt, das ist richtig, das brauchen wir für den Bordnetzbereich. Wir haben in Summe, glaube ich, 4 oder 5 Werke mittlerweile in Mexiko in beiden Unternehmensbereichen. Mexiko ist ganz wichtig für uns, was die Produktion für amerikanische Kunden anbelangt. Wenn es tatsächlich zu einem Handicap oder zu einer Auflösung der NAFTA käme, dann würde das sicherlich Auswirkungen haben, nicht nur auf deutsche Unternehmen, auch unendlich viele Automobilzulieferer aus Amerika. Was aus dieser Ansage von Herrn Trump wird, wissen wir alle noch nicht. Das wäre sicherlich nicht positiv, aber damit würde er sicherlich die gesamte Automobilindustrie treffen und natürlich auch ganz stark seine eigenen Landsleute. Mal sehen, was draus wird.
Nochmal kurz zu diesem Umbau in Kitzing. Also die Details interessieren mich jetzt gar nicht so sehr, aber warum ist die dritte Stufe zurückgestellt worden? Hat das mit Ausgaben oder höheren Belastungen zu tun?
Also es hat ganz sicher nichts mit Möglichkeiten und Liquidität und Finanzierungsmöglichkeiten zu tun. Wir sind prima finanziert, das ist überhaupt kein Thema. Aber natürlich muss man auch in einem Jahr wie diesem, wo wir wirklich schwache Ergebnisse in Summe realisieren, überlegen bei den sonst sehr hohen Investitionen, die wir zu tätigen haben. Und wir kommen ja so schon auf 230 Millionen. Da ist ein kleiner Teil der letzte Part des zweiten Umbauteils von Kitzingen. Wir kommen ja so schon auf hohe Zahlen und wachsen weiter, haben einen Riesenauftragsbestand, müssen ins operative Geschäft investieren. Und da wollen wir uns doch stärker noch auf das Operative konzentrieren, als diesen Schritt zu gehen. Im Übrigen haben wir ja auch durch den Abbau in Kitzingen etwas weniger Druck. Wir sind gut ausgestattet jetzt von den Räumlichkeiten, sodass wir eben die zwei wichtigen ersten Schritte, und da sind nahezu alle Mitarbeiter positiv von betroffen, abgewickelt haben.
Gut, vielen Dank.
Bitte sehr.
Wir nehmen nun unsere nächste Frage. Janis Hack von Reuters, bitteschön.
Ich habe noch zwei Nachfragen. Sie hatten vorher angedeutet, die Dividendenausschüttungsquote wird bei 30% stabil bleiben. In Euro dürften Sie aber wahrscheinlich die 1 Euro dann aus dem vergangenen Jahr nicht mehr halten können. Könnten Sie mir da mal ein bisschen so Indikation geben, wo wir da rauskommen in Euro? Und die zweite Frage muss ich jedes Mal fragen. Es gibt immer wieder Spekulationen, dass Sie ein Übernahmeziel sein könnten, insbesondere für Firmen aus China. Haben Sie da in letzter Zeit Anzeichen verspürt?
Ja, es würde zunächst mal nicht ein Euro rechentechnisch zustande kommen, das ist richtig. Wenn wir ein Drittel sagen, wir haben 33 Millionen Aktien oder 32,7, das würde bedeuten, dass wir rund 100 Millionen Profit after Tax machen müssten. Ein Drittel wären eben 33 und das würde dann ein Euro rechtfertigen. So das, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Wir kommen jetzt natürlich beim Ergebnis von 65 EBIT nach allen Belastungen aus Restrukturierung und auch aus dem Betrugsfall. Wenn wir dann Zinsen abziehen und Steuern abziehen, dann kommen wir auf eine deutlich kleinere Zahl. Und deswegen haben wir gesagt, die 30% oder ein Drittel von der deutlich geringeren Ergebnislage nach Steuern, die wird es sicherlich in jedem Fall geben. Ob es dann ein Upside gibt, auch unter Berücksichtigung dessen, dass wir im nächsten Jahr 100-jähriges Jubiläum haben, muss geprüft werden, aber im ersten Wurf rein rechentechnisch von der Sache würden wir unter dem Euro liegen. Alles Weitere muss mit den Kollegen und mit dem Aufsichtsrat dann diskutiert werden. Was das Übernahmeziel anbelangt, gerade in einer Phase, wo der Kurs nicht so hoch ist, das ist sicherlich immer wieder eins. Aber um es konkret zu beantworten, wir haben bis heute keine konkrete Anfrage, gerade wo Sie China angesprochen haben, aus der Region, ist bis heute nichts angetreten. Ansonsten haben wir immer wieder mal Gespräche mit dem einen oder anderen Interessent. Das läuft in der Regel aber dann auf freundlicher Basis, dass man überlegt, ob man nicht mit dem neuen Partner noch stärker agieren könnte. Vom Grundsatz sind wir aber der Auffassung, dass wir auch aus Sicht unserer Stakeholder in der Lage sind, uns auch so weiterzuentwickeln, aber auch mit eigenen Ressourcen und ohne externen Support. Also um es auf den Punkt zu bringen, wir haben keine Gespräche aktuell zu dem Thema.
Danke.
Bitte.
Wir haben noch eine Frage. Josef Hoffmann von der Nürnberger Zeitung, bitteschön.
Ja, Herr Willi, Sie hatten vorhin als Auftragsbestand im Bordnetzbereich 14 Milliarden für die nächsten 5 Jahre angegeben. Gibt es dazu auch eine Konzernzahl, also was der Auftragsbestand über 5 Jahre betrifft?
Ja, das haben wir für den, ist richtig, die 14 für den Bordnetzbereich sind so richtig, für den Bereich Wire Cable Solutions haben wir das nicht so, weil wenn wir uns die jetzt drei Business Groups anschauen, dann haben wir ganz unterschiedliche Auftragsbestände dort. Wir haben teilweise Business oder Geschäftsbereich und Business Units, wo wir nur 3 bis 5 Monate Perspektive haben, wohl wissend, dass wir auch immer wiederkehrend mit den gleichen Kundengeschäfte machen. Aber es ist dann natürlich so im Auftragsbestand nicht drin. Also die Zahl pflegen wir in dem Sinne nicht. Wir gucken uns jeden Monat im Wire Cable Solutions Bereich die Situation an, wie war der Umsatz und wie war der Auftragseingang. Und da haben wir in den letzten Monaten immer eher einen höheren Auftragseingang als Umsatz realisiert, damit bestandserhöhend, ich sag mal, agieren können, was ein positiver Trend ist. Aber so in Summe über 5 Jahre zusammengefasst haben wir das nicht, weil es nicht so viel Sinn macht.
Okay.
Meine Damen und Herren, um eine Frage zu stellen, drücken Sie bitte Stern 1. Wir haben keine weiteren Fragen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und Ihre Zeit. Sollten Sie im Nachgang noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte wie gewohnt an unseren Pressesprecher, Herrn Schmidt. Wir beenden hiermit die Telefonkonferenz und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Danke sehr.
Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.